Als der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware im vergangenen November sein Konzept für eine steuerliche Förderung der deutschen Computer- und Videospielindustrie vorlegte, sorgte vor allem ein Aspekt für kontroverse Scheindiskussionen und niedergeknüppelte Strohmänner. Der sogenannte Kulturtest. Demnach sollen jene Spiele förderungsfähig sein, die einen kulturellen Bezug zu Deutschland oder Europa herstellen, die beispielsweise eine Person der deutschen oder europäischen Zeitgeschichte zum Gegenstand haben, in Deutschland spielen oder auf deutschen Filmen, Romanen, Sagen basieren. Viele Branchenbeobachter und Protagonisten lehnten das rundheraus ab. Von der Nähe zur AfD war die Rede, vom Zwang zur deutschen Leitkultur. Oder aber von einem absehbaren wirtschaftlichen Totalschaden für auf diese Weise geförderte Spiele. Internationale Erfolge seien gefragt, keine nationale Romantik. Nun muss man wissen, dass ein solcher Kulturtest in anderen europäischen Ländern längst üblich ist. Und dass die Deutsche Filmförderungsanstalt ähnliche Voraussetzungen an die Vergabe von öffentlichen Fördermitteln knüpft, wie das Konzept des BIO. Und zwar nicht deshalb, weil nationale Leitkulturen geprägt werden sollen, sondern weil die strengen EU-Regularien einer staatlichen Wirtschaftsförderung sehr enge Grenzen setzen. Deklariert man diese Wirtschaftsförderung aber kurzerhand zur Kulturförderung und knüpft sie an einen leicht zu überspringenden Kulturtest, dann hat man eine ebenso effektive wie scheinheilige Lösung für das eigentliche Anliegen geschaffen, den eigenen Wirtschaftsstandort und Zweig zu stärken. Dass ein deutscher Branchenverband und seine Mitglieder ein berechtigtes Interesse daran haben, im internationalen Wettbewerb von den gleichen Schlupflöchern zu profitieren wie die europäische Konkurrenz und andere Medien, das ist durchaus verständlich. Aber es macht die Diskussion um eine staatliche Kulturförderung für Spiele nicht weniger verlogen. Im Kern nämlich geht es dem BIO nicht um Kultur oder mehr Spiele mit deutschem Bezug, sondern um Steuererleichterungen für seine Mitglieder. Das Kulturargument soll ablenken, nicht konstituieren. Wie weit es entgegen der im Konzeptpapier postulierten Werte von künstlerischer Vielfalt und kultureller Ausdrucksform tatsächlich her ist mit dem Kultur- und Vielfaltverständnis des Vorschlags, zeigt ein Blick in den Gesetzesentwurf. Mindestens 200.000 Euro muss demnach die Entwicklung eines Spiels kosten, damit es überhaupt förderungsfähig ist. Das schließt einen erheblichen Teil der deutschen Indie-Szene von vornherein aus. Die anschließende Branchendiskussion unterstreicht die Stoßrichtung eindrucksvoll. Niemand will ernsthaft mehr Spiele über Deutschland, sondern mehr Spiele aus Deutschland. Auf der Strecke bleibt dabei eine schlüssige und vor allem ehrliche Erklärung dafür, warum die Allgemeinheit das querfinanzieren sollte. Warum soll ich Portal Knights oder Shadow Tactics, zwei Gewinner des diesjährigen deutschen Computerspielpreises, über den Umweg meiner Steuermittel Kultur fördern? Welchen kulturellen Beitrag leisten sie? Diese Frage kann oder will nicht einmal der von den Branchenverbänden Bio und Game mitgetragene deutsche Computerspielpreis beantworten. Die offizielle Jurybegründung für das mit 110.000 Euro dotierte beste deutsche Spiel lautet: Das Action-Rollenspiel Portal Knights besticht durch eine kunterbunte und clevere Mischung aus bekannten Spielerelementen und überzeugt sowohl große als auch kleine Spieler. Nun wehre ich mich gar nicht grundsätzlich dagegen, kunterbunte und clevere Mischungen aus bekannten Spielerelementen, die sowohl große als auch kleine Spieler überzeugen, steuerlich zu subventionieren. Ich subventioniere so viel Unsinn, da gehören kunterbunte und clevere Mischungen aus bekannten Spielerelementen, die sowohl große als auch kleine Spieler überzeugen, noch zu den schlüssigeren Kriterien. Aber ich wehre mich dagegen, das unter falscher Flagge zu tun. Und ich wehre mich dagegen, die wichtige und relevante Diskussion um eine Kulturförderung von Spielen den wirtschaftlichen Interessen der Hersteller unterzuordnen. Denn auch wenn der Kulturtest letztlich nur eine Nebelkerze ist, eine schlechte Idee ist er nicht. Der kulturelle Bezug kann durchaus ein wertvoller Eckpfeiler in einer ehrlichen Diskussion über eine Kulturförderung von Spielen sein. Und zwar nicht deshalb, weil man eine nationale Leitkultur propagieren oder institutionalisieren müsste. Am deutschen Wesen sollte die Welt schon einmal genesen. Wie das ausging, ist bekannt. Solche Strohmann-Argumente verdienen keine nähere Betrachtung. Man muss nämlich keine braunen Hemden im Schrank haben, um sich eine deutsche oder europäische Perspektive auf historische, zeitgeschichtliche oder gesellschaftliche Ereignisse zu wünschen. Nicht, weil sie relevanter oder bedeutender wäre als andere kulturelle Perspektiven, sondern weil sie vielfach einfach fehlen. Mehr noch als klassische Medien werden Spiele von Kulturperspektiven aus Übersee dominiert, aus den USA und teilweise auch aus Japan bzw. dem asiatischen Raum. Das ist nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Insbesondere die japanische Geschichte illustriert eindrücklich die Gefahren der kulturellen Abschottung. Es geht nicht darum, diesen internationalen Chor stumm oder gar gleichzuschalten. Je mehrstimmiger und dissonanter, desto besser. Ich frage mich bloß, warum wir nicht mitsingen. Warum gibt es nahezu keine deutschen Spiele über den Ersten oder Zweiten Weltkrieg? Haben wir wirklich keine relevante Perspektive beizutragen? Angesichts von Filmen wie Die Brücke und Der Untergang oder Romanen wie Im Westen nichts Neues, weigere ich mich, das zu glauben. Warum entstehen keine Spiele über die Weimarer Republik, das Deutsche Kaiserreich, die Revolution von 1848, Martin Luther, die Reformation oder den 30-jährigen Krieg? Warum kann ich den Alltag eines Highschool-Schülers in den USA oder Japan spielen, aber nicht den Alltag eines deutschen Schülers, eines französischen, eines schwedischen? Die Gegner eines Kulturtests sagen, das würde doch niemand kaufen. Ich sage, genau das ist doch der Grund, aus dem wir Kunst überhaupt fördern. Damit sie auch ohne kapitalistischen Erfolg entstehen und gedeihen kann. Damit nicht der wirtschaftliche Erfolg im Zentrum des Schaffens stehen muss, sondern die künstlerische Freiheit. Das Argument, dass deutsche oder europäisch verwurzelte Spiele international keine Chance auf einen kommerziellen Erfolg hätten, ist angesichts von The Witcher 3 nicht nur absurd, es ist doch das beste Argument für eine inhaltlich orientierte Kulturförderung. Wenn es für einen deutschen Entwickler mehr Sinn ergibt, sein Spiel in Japan oder in den USA spielen zu lassen, weil er mit einem deutschen oder schweizerischen oder österreichischen Setting kommerziell baden ginge, dann ist es höchste Zeit, das als potenzielles Problem zu begreifen. Als möglicherweise schädlich für die kulturelle Vielfalt und als möglichen Hebelpunkt für eine ehrliche, zweckgebundene Kulturförderung, der es letztlich auch egal sein kann, in welchem Land ein Spiel programmiert wird. Für die kulturelle Bedeutung ist unerheblich, wo ein Werk entsteht. Entscheidend ist, worum es darin geht. Die Bedeutung kann mitunter aus einer Herkunft erwachsen. This War of Mine beispielsweise kommt nicht von ungefähr aus Polen. Aber die Herkunft ist eine schlechte, ja eine fundamental nationalistische Maxime für den kulturellen Förderungsgedanken. Dass in Deutschland förderungsfähige Spiele auch tatsächlich in Deutschland und von Deutschen gemacht werden sollen, erscheint mir im kulturellen Kontext erheblich fragwürdiger als die Idee, dass sie über Deutschland und über Europa erzählen sollten. Und noch ein Aspekt fehlt für eine ehrliche Diskussion über Kultur und ihre Förderung. Denn so wertvoll der kulturelle Bezug auch sein kann, so wenig eignet er sich als universelles Kriterium. Wenn wir Kultur fördern wollen, dann sollten wir Mut und Originalität fördern, das Verschieben von Grenzen, das Aufbrechen von Konventionen, das Schaffen neuer Perspektiven. Eine Kulturförderung, die ihren Namen verdient, fördert nicht das am Markt Erfolgreiche. Sie fördert das vom Markt nicht Abgebildete. Dass der Bio als Interessensvertreter der großen Publisher an einem solchen Förderkonzept kein Interesse hat, das sollte niemanden überraschen. Aber genau deshalb muss man seine diesbezüglichen Forderungen als das demaskieren, was sie in Wahrheit sind. Der Versuch, unter dem Deckmantel der kulturellen Vielfalt die Marktposition seiner Mitglieder zu stärken. Cheats und Mods verwandeln Kinder in Cyberkriminelle. Das geht aus einer aktuellen Studie der National Crime Agency hervor, quasi dem britischen Pendant zum Bundeskriminalamt. Laut der Ende April veröffentlichten Studie begünstigen Cheatcodes und Modifikationen den Erwerb von kriminellen Fähigkeiten und fungieren als Einstiegsdroge in die Welt der Internetkriminalität. Entsprechende Communities sind Brutstätten für Hacker und verleiten Kinder und Jugendliche zu einer Laufbahn als Verbrecher. Das alles konnte man in den vergangenen Wochen bei großen Fachmagazinen lesen. Und das alles ist natürlich hanebüchener Unsinn. Losgetreten wurde die Lawine offenbar durch einen Bericht von CNBC. Gaming Websites could be spawning a new breed of cybercriminals, heißt es dort. Hätte man sich anschließend die Mühe gemacht, die fragliche Studie selbst zu lesen, man wäre wahrscheinlich schnell zu dem Schluss gelangt, dass es sich dabei um eine irreführende Zusammenfassung der Ergebnisse handelt. Aber so funktioniert die postmoderne Nachrichtenkette nicht. Stattdessen wird abgeschrieben, sinnentstellend übersetzt, polemisiert und die Tonalität verschärft. Was irreführend beginnt, endet nah an der Fake News. Der Kern stimmt. Es gibt eine entsprechende Untersuchung der National Crime Agency. Alles andere ist entweder falsch verstanden oder frei erfunden. Schon der Begriff Studie ist in diesem Zusammenhang problematisch, denn er suggeriert eine wissenschaftliche Methodik, die gar nicht Gegenstand des Papiers war. Das englische Original spricht deshalb auch von einem Assessment, also einer Einschätzung. Folgendes ist passiert. Die Abteilung für Internetkriminalität der National Crime Agency hat eine Reihe von überführten Cyberkriminellen und Verdächtige aus dem Dunstkreis der Cyberkriminalität eingehend befragt und die Ergebnisse dieser Befragungen ausgewertet. Eines dieser Ergebnisse lautet, dass es sich bei der Mehrheit der Befragten um Online-Gamer handele, von denen wiederum ein großer Teil in der Cheat- und Modding-Szene aktiv gewesen sei, bevor er sich weniger legalen Freizeitbeschäftigungen zuwandte. Dieses Vorgehen ist in der Kriminalistik übrigens nicht ungewöhnlich. Die für Serienverbrechen zuständige Einheit des FBI beispielsweise interviewt routinemäßig Mörder und Sexualstraftäter, um Profile zu entwickeln und zu verfeinern. Die Probleme beginnen dann, wenn man Korrelation mit Kausalität verwechselt. Ein klassischer logischer Fehlschluss. Bloß weil zum Beispiel die Mehrheit der überführten Mörder regelmäßig Kaffee trinkt, heißt das noch lange nicht, dass man durchs Kaffeetrinken zum Mörder wird. Genau diesen logischen Fehlschluss begeht die National Crime Agency aber gar nicht. Im Gegenteil, mit keinem einzigen Wort wird in der Untersuchung nahegelegt, dass Spielen oder eine Aktivität in der Cheat- bzw. Modding-Szene in die Cyberkriminalität führe. Die Behörde identifiziert eine Korrelation, keine Kausalität. Und sie tut das aus einem guten Grund. Ohne das Wissen um Korrelation ist Prävention kaum möglich. Die National Crime Agency empfiehlt deshalb auch kein Verbot, sondern explizit eine Zusammenarbeit mit der Videospielindustrie. Nicht, weil sie denkt, dass Videospiele kriminell machen, sondern weil sie dort informieren, aufklären und vorbeugen will, wo es von jenen wahrgenommen wird, die informiert und aufgeklärt werden sollen. Die Berichterstattung in den großen Spielemedien besorgt mich aus mehreren Gründen. Zum einen, weil gezielt Ressentiments und Vorurteile geschürt werden. Der verkannte Gamer als Spielball bornierter Regierungseinrichtungen und lebensfremder Wissenschaftler. Zum anderen, weil damit der eigentlich relevante Diskurs im Keim erstickt wird. Denn die Untersuchung der National Crime Agency wirft mehrere Fragen auf, die eine nähere und seriöse Betrachtung verdient hätten. Wird auf internationalen Cheat- und Modding-Seiten tatsächlich so offen für Einstiegswerkzeuge und Tools in die Welt der Cyberkriminalität geworben, wie es die Befragungen nahelegen? Sprechen die Hersteller dieser Tools gezielt Jugendliche in solchen Communities an, weil sie dort eine potenzielle Zielgruppe wittern? Und wenn ja, was kann man dagegen unternehmen? Was sollte man? Geführt wurde natürlich eine andere Diskussion. Vom Cheater zum Knastbruder fragt zum Beispiel Computerbild Spiele bei Facebook und erntet die kalkulierten Reaktionen. Zitat: Wenn totale Idioten mit Realitätsverlust Thesen schreiben, kommt sowas raus, was eine sinnlose Scheiße mittlerweile verbreitet wird, lautet ein Kommentar. Ein anderer: Naja, ich denke mal, dass die ganzen Asylanten und Harzi-Kinder kein Rechtsverständnis und ein scheiß Sozialverhalten haben und deswegen Cheaten normal finden und deswegen Gewalt und andere Straftaten später als was Normales betrachten, da sie keine Werte mehr kennen. Zitat Ende. Ich würde an dieser Stelle gerne typisch Bild halt sagen, aber etliche seriöse Fachmagazine bliesen in genau das gleiche Horn. Fake News gedeihen nicht zwangsläufig auf Lügen und böser Intention. Im Gegenteil, sie sind sogar erheblich effektiver, wenn sie aus einem wahren Kern sprießen, wenn sie einer oberflächlichen Prüfung standhalten, wenn ihre Verbreiter behaupten können, dass das doch alles ein ehrliches Versehen gewesen sei. Es ist höchste Zeit, mit dem gefährlichen Irrtum aufzuräumen, dass Fake News eine verfälschende Absicht voraussetzen. Die Intention ist für die Wirkung völlig unerheblich. Entscheidend ist, ob sie ein grob verzerrtes Bild der Realität zeichnen, Vorurteile und Ressentiments schüren, falsch informieren. Natürlich gibt es qualitative Unterschiede. Wenn ein unschuldiger Flüchtling als Terrorist diffamiert wird und anschließend Angst um sein Leben haben muss, ist das moralisch fraglos verwerflicher als schlechte Recherche. Dem einen wohnt kriminelle Energie und ein bemerkenswerter Mangel an Menschlichkeit inne, dem anderen bloß der Wunsch nach Klicks und fehlende Zeit. Aber wirken kann beides auf analoge Weise. Gedanken aus dem Elfenbeinturm. Mich Hals über Kopf in ein Wiki-Hole zu stürzen, das gehört zu meinen heimlichen Pläsieren. Erst gestern habe ich mich vergnügt, von der amerikanischen Präsidentschaftswahl im Jahre 1920 über die Geschichte des Königreichs von Tahiti bis hin zum Aufbau eines Flachwebstuhls geklickt. Eine Internetregel besagt, dass man am Ende immer bei Hitler lande. Aber irgendwie lande ich immer bei Philosophen. Diesmal stolperte ich nämlich über Theodor Adorno, einen der Mitbegründer der sogenannten Frankfurter Schule, die sich kritisch mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und ihren Herrschafts- und Unterdrückungsstrukturen auseinandersetzte. Keine ganz einfache Kost also, aber eine, die sich in Teilen bemerkenswert gut auf moderne Spiele übertragen lässt. In ihrer Dialektik der Aufklärung, die 1947 erschien und als Hauptwerk der Frankfurter Schule gilt, schreiben Adorno und Max Horkheimer Folgendes über das Wesen der Freizeitbeschäftigung. Amusement ist die Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus. Es wird von dem gesucht, der dem mechanisierten Arbeitsprozess ausweichen will, um ihm von neuem gewachsen zu sein. Zugleich aber hat die Mechanisierung solche Macht über den Freizeitler und sein Glück, sie bestimmt so gründlich die Fabrikation der Amüsierwaren, dass er nichts anderes mehr erfahren kann als die Nachbilder des Arbeitsvorgangs selbst. Vereinfacht gesprochen, wenn wir nicht gerade arbeiten, dann amüsieren wir uns mit Arbeit. Nun ging es Adorno und Horkheimer im Jahre 1947 natürlich nicht um Spiele. Aber kann man diesen Gedanken nicht auch auf Spiele und ihre Industrie übertragen? Ich finde, man kann. Ich finde sogar, dass er wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge passt. Denn vielen modernen Spielen wohnen industrielle Arbeitsprozesse inne. Nehmen wir eine beliebige Quest aus World of Warcraft. Sie besteht aus einer spezifischen Arbeitsanweisung, töte 10 Wölfe, und aus einem Lohn. Man opfert Zeit und bekommt Geld. Die konkrete Arbeitsanweisung, der in Aussicht gestellte Lohn oder der erzählerische Kontext, das alles kann variieren. Aber der Arbeitsprozess bleibt identisch und läuft in Endlosschleife. Der vorgebliche Inhalt ist bloß verblasster Vordergrund. Was sich einprägt, ist die automatisierte Abfolge genormter Verrichtungen, schreiben Adorno und Horkheimer. Sie hätten sich ebenso gut auf ein Spiel der Ubisoft-Formel beziehen können oder auf die täglichen Quests von Hearthstone oder einen erheblichen Teil von Final Fantasy XV. Und die angesprochene Automatisierung ist inzwischen beinahe flächendeckend zu beobachten. Der Spieler soll nicht mehr nach dem Weg oder dem Questziel suchen müssen. Er soll sich nicht merken, was als nächstes zu tun war oder wie viele der angeforderten 12 Wildschweinfälle er schon gefunden hat. Er soll keine Handbücher lesen und keine Tastaturbelegungen studieren, soll keinen Ort verpassen, keine Munitionskiste übersehen, keine Aufgabe vergessen. Gefragt sind keine mündigen Arbeiter, keine Talentierten, keine Gebildeten, keine Kreativen. Nur arbeitswillig müssen sie sein. Den Rest erledigen automatisierte Prozesse, wie in der Systemgastronomie. Die Pommes piepen schon, wenn sie fertig sind. Erstaunlich dabei ist nicht nur, wie viele Menschen Geld für eine Arbeit ausgeben, die sie gegen Geld womöglich nie erledigen würden. Die Landwirtschafts- und Omnibus-Simulatoren dieser Welt lassen grüßen. Sondern auch, wie tief verwurzelt gerade die anspruchslosesten Tätigkeiten im Selbstverständnis der Konsumenten sind. Das Schreckgespenst heißt Pay to Win. Selbst wenn sich ein dressiertes Äffchen auf die Maximalstufe spielen könnte, diesen Fortschritt hat man sich zu erarbeiten und nicht einfach so zu erkaufen. Und damit wären wir wieder bei Adorno und Horkheimer. Denn ihre Kritik am Amusement als Verlängerung der Arbeit im Spätkapitalismus richtet sich explizit gegen die so transportierten und verfestigten Welt- und Menschenbilder, gegen Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismen. Für Adorno und Horkheimer waren zum Beispiel die Trickfilme der 40er Jahre dazu geneigt, eine Kultur der organisierten Grausamkeit zu konstituieren. Donald Duck bezog Prügel, damit sich die Zuschauer an ihre eigenen Prügel gewöhnten. Sofern die Trickfilme neben Gewöhnung der Sinne ans neue Tempo noch etwas leisten, hämmern sie die alte Weisheit in alle Hirne, dass die kontinuierliche Abreibung, die Brechung alles individuellen Widerstandes die Bedingung des Lebens in dieser Gesellschaft ist, heißt es in der Dialektik der Aufklärung. Nun muss man zeitgenössische Unterhaltungsmedien nicht so kulturpessimistisch sehen wie Adorno und Horkheimer. Und man muss aufpassen, dass man aus diesem Streiflicht nicht auf die komplette Schrift schließt, die über Jahrzehnte prägend war für deutsche Kultur- und Medienkritik. Aber man sollte sich fragen, welches Menschenbild modernen Spielen eigentlich innewohnt. Und zwar nicht nur auf narrativer Ebene, sondern ganz fundamental auf struktureller. Fordern sie wirklich, wie es die Hersteller in ihren Trailern und Pressekonferenzen seit Jahren in die Welt hinaus posaunen, die Individualität, das Empowerment des Spielers? Oder zementieren sie in Wahrheit das Gegenteil? Bezahlen wir alle nach der Arbeit für das Privileg, einem Zweitjob nachzugehen, der uns geringschätzt, ausbeutet und belügt? Immerwährend betrügt die Kulturindustrie ihre Konsumenten um das, was sie immerwährend verspricht, konstatieren Adorno und Horkheimer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieser These vollumfänglich zustimmen würde. Aber ich bin mir sicher, dass sie im Kontext von Spielen, ihrer Produktion und ihrer Wahrnehmung eine verdammt relevante und diskussionswürdige ist.